Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Straßen von Venezuela brennen. Demonstrierende machen Lärm, indem sie auf Kochtöpfe schlagen. Und sie rufen: Freiheit, Freiheit. Die Regierung wird fallen. Die venezolanische Polizei greift hart durch. In voller Kampfmontur rückt sie auf Motorrädern an und schießt Tränengas in die Menge. Mindestens ein Demonstrierender kommt dabei ums Leben. Der Grund für die Ausschreitungen? Lange hat es so ausgesehen, als würde in dem wirtschaftlich gebeutelten Land die Opposition an die Macht kommen. Doch nach einer, sagen wir mal, undurchsichtigen Präsidentschaftswahl hat sich der autoritäre Langzeitpräsident doch wieder zum Wahlsieger erklärt.
Mit einem Wort zu sagen, es ist eine höchstwahrscheinlich gestohlene Wahl. Wenn man die Instrumente der Macht in der Hand hat, kann man so ein Regime aufrechterhalten.
Wir sprechen heute darüber, wer denn nun wirklich die umstrittene Wahl in Venezuela gewonnen hat. Und darüber, ob dort nun endgültig ein brutaler Diktator herrscht. Erik Frey, du bist leitender Redakteur hier beim Standard, kennst dich mit der Weltpolitik gut aus und unter anderem auch sehr gut mit der südamerikanischen Politik. Und da erreichen uns jetzt aus dem Land Venezuela, das ist ganz im Norden von Südamerika, gerade doch relativ schlimme Bilder. Da brennen die Straßen, da protestieren Menschen, da schießen Polizisten mit Tränengas in die Mengen. Was ist denn der Grund für diese Aufstände? Warum sind die Menschen so aufgebracht?
Naja, mit einem Wort zu sagen, es ist eine höchstwahrscheinlich gestohlene Wahl. Nicolas Maduro ist seit über 10 Jahren Präsident. Er war zuletzt höchst unbeliebt. Alle Umfragen haben darauf hingedeutet, dass der Oppositionskandidat Edmundo González gewinnen wird. Und dann haben diese Wahlen stattgefunden und wie durch ein Wunder wurde das Ergebnis verkündet von einer Wahlbehörde, die hier nichts vorgelegt hat, keine Beweise, keine Belege, keine Papiere, keine genauen Zahlen, hat erklärt, Nicolas Maduro wurde mit 51% wiedergewählt und das ist es. Es ist unanfechtbar.
Soy Nicolás Maduro Moro, Presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela.
Und darauf haben all diese Menschen, die überzeugt waren, dass Maduro diesmal nicht mehr gewinnen kann, dass das eine manipulierte Wahl ist, eine sogar grotesk manipulierte Wahl, ihrer Empörung Luft gelassen, gehen auf die Straße, versuchen dieses Ergebnis umzuwerfen, diese Willkürherrschaft von Nicolas Maduro zu beenden und der reagiert mit der Staatsgewalt. Vorerst sind es Gummigeschosse und Tränengas, aber es kam schon zu Auseinandersetzungen mit einem Toten und Verletzten. Und da man davon ausgehen kann, dass die Protestwelle nicht abebben wird, glaube ich, wird es noch viel blutiger werden.
Jetzt sagt die Opposition über sich selbst, dass sie die Wahl selbst gewonnen hätte, hat da teilweise Umfragen mit extrem guten Zahlen, dass dieser Oppositionskandidat doppelt so viel Stimmen bekommen würde als eben Maduro. Die Opposition kann das schnell sagen nach einer Wahl. Wer ist denn da jetzt glaubwürdiger von den beiden Seiten?
Also Maduro hat überhaupt keine Glaubwürdigkeit. Er hat höchstwahrscheinlich noch nie eine Wahl fair gewonnen. Auch schon bei seiner ersten Wahl 2013 ist er ja der Nachfolger geworden vom populären Hugo Chavez. Und schon damals dürfte diese erste Wahl, die er gegen einen damaligen Oppositionskandidaten Capriles mit 50,66% gewonnen haben. Da gab es auch schon massive Berichte über Unstimmigkeiten, über Unregelmäßigkeiten. Also wahrscheinlich hat er damals auch schon verloren. 5 Jahre später, 2018, hat er den Wahltermin manipuliert, hat er die Wahlen plötzlich vorgezogen, sodass die meisten Kandidaten sich gar nicht registrieren konnten. So hat er die Wiederwahl geschafft. Diesmal war die Stimmung noch viel negativer. Die Umfragen waren eindeutig. Die Unterstützung für Maduro ist so dramatisch gesunken und alles, was notwendig wäre, um Menschen davon zu überzeugen, dass die Wahl fair ist, nämlich in dem Fall, das System funktioniert so, es gibt ein elektronisches Wahlsystem, aber immer auch einen Papierausdruck. Und diese Papierausdrücke hält die Regierung zurück, die veröffentlichen sie nicht, die haben sie auch nicht zusammengezählt. Also den Beleg, den es gäbe, dass die Wahl fair ist, wird von der Regierung zurückgehalten. Gleichzeitig hat die Opposition begonnen, das, was sie an Papierausdrücken sammeln konnten, haben sie zusammengesammelt, haben sie ausgewertet, kommen dort auf diese ganz großen Mehrheiten für ihren Kandidaten, der in den Umfragen geführt hat, der in den Nachwahlbefragungen geführt hat. Also man muss schon sehr verblendet sein, um zu glauben, dass Maduro tatsächlich die Wiederwahl gewonnen hat.
Also da geht es nicht nur um Umfragen, sondern die Opposition hat die nachweisbaren Wahlergebnisse, die sie kriegen konnte, gezählt. Ja, und das ergibt auch schon das Ergebnis und diesen Unterschied zum Wahlsieg von Maduro, der wird nicht
nachgewiesen. Ja, sie können es nicht eindeutig belegen, weil es gibt keine einzelnen Bezirksergebnisse. Das heißt, sie können nicht zeigen, dass irgendwo manipuliert ist. Und es könnte ja theoretisch die restlichen 30% oder was sie nicht haben, könnte ja dort Maduro 100% bekommen haben. Also es ist kein 100%iger, stichhaltiger Beweis, aber es sind eindeutige Indizien, dass ein höchst unbeliebter Präsident, der bisher alles getan hat, um mit Tricks an der Macht zu bleiben, diesmal halt noch ein bisschen tiefer in die Trickkiste gegriffen hat.
Die Wahl ist ja jetzt erst ein bisschen mehr als einen Tag her, ein paar Tage, wenn jetzt der Podcast dann online geht. Du hast gesagt, die blutigen Proteste werden wahrscheinlich weitergehen, womöglich noch blutiger werden, aber es sieht jetzt alles so aus, als würde Maduro dabei bleiben, dass er die Wahl gewonnen hat und anscheinend im Amt bleiben.
Naja, er wird natürlich alles tun, damit er im Amt bleibt. Also das war ja auch schon vor dieser Wahl, hatten schon sehr viele sich die Frage gestellt, wird Maduro tatsächlich eine Niederlage akzeptieren und gehen? Oder wird er, wie man so sagt, Pulle Putin oder so einfach das machen, was viele andere Autokraten, die sich zwar gerne von Wahlen legitimieren lassen, aber sich dann auch nicht unbedingt dem Wettbewerb stellen. Und wenn die Wahl halt nicht sehr gut läuft, dann tun sie halt schwindeln, betrügen und behaupten, sie wurden gewonnen. Und das Nächste, was er auch schon gemacht hat, behaupten, die, die die Wahl anzweifeln, versuchen einen Staatsstreich gegen ihn. Also das Ganze wird dann zu einer Verschwörung gegen ihn ist, während es ja eigentlich umgekehrt ist, während er ja die Reste dieser venezolanischen Demokratie, von der ohnehin nicht mehr sehr viel da ist, er sie vernichtet. Er wird sich an diese Macht klammern, er wird wahrscheinlich die Staatsgewalt, er hat die Polizei, die Armee, die kontrolliert er alle, wird er wahrscheinlich weiterhin einsetzen. Weltweit wird das Ergebnis nur von Ländern anerkannt, die selbst diese Art von Demokratie pflegen. Russland, Kuba, Nicaragua, China. Also wenn man sich die Liste seiner Unterstützer anschaut, dann weiß man genau, in welche Kategorie Maduro hier fällt. Die USA, die europäischen Staaten sagen alle, Moment einmal, wir wollen zuerst die echten Belege sehen. Wir fordern Transparenz, bevor wir das anerkennen. Und ganz, ganz wichtig ist, andere lateinamerikanische Staaten, selbst die, die von linksgerichteten Präsidenten regiert werden, die eigentlich Maduro zumindest mit einer gewissen Sympathie gegenüberstanden, weil sie ja auch der USA skeptisch gegenüberstehen und Maduro so ein bisschen dieses Gegengewicht zur USA gesehen wird, auch die haben jetzt einmal sehr skeptisch reagiert, sowohl in Brasilien Lula als auch Petro in Kolumbien, und sagen, sie wollen einmal Beweise sehen und fordern diese Transparenz ein, die allerdings Maduro nicht liefern kann, denn sonst wäre sein Spiel vorbei. Mhm. Also man kann sicher nicht erwarten, dass Maduro dann tatsächlich glaubhafte Belege vorlegt, dass er die Wahl gewonnen hat, denn er konnte sie nicht gewonnen haben. Er hat sie haushoch verloren.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapidresponse.
Eric, du hast jetzt schon anklingen lassen, dass das nicht die erste Ungereimtheit war in der mittlerweile ja schon recht langen Amtszeit von Nicolas Maduro. Kannst du uns kurz beschreiben, was das für ein Präsident ist, der es anscheinend nicht so ernst nimmt mit demokratischen Wahlergebnissen?
Das kann man so sagen. Maduro war der Nachfolger von Hugo Chavez.
Who last longer here? You in the White House of me in Miraflores!
Hugo Chavez war ein Offizier, der in den 1990er Jahren geputscht hat. Dieser Putsch wurde niedergeschlagen, er ging ins Gefängnis. Man würde glauben, das wäre das Ende seiner politischen Laufbahn. Stattdessen kam er raus und hat dann tatsächlich demokratische Wahlen gewonnen. Chavez war populär, er war charismatisch. Und Venezuela hatte damals in den 2000ern dank eines hohen Ölpreises, und vergessen wir nicht, Venezuela war einmal eines der ganz großen ölproduzierenden Staaten. Heute ist es das mit den angeblich größten Ölreserven der Welt. Die Produktion ist deutlich zurückgegangen, weil die staatliche Ölkonzern in einem katastrophalen Zustand ist. Aber Chavez hatte Geld, hat Geld verteilt, großzügig sich damit die Unterstützung, auch die Liebe der Menschen erkauft, sicher auch viel für soziale Gerechtigkeit damit getan.
Overnight, thousands gathered in Venezuela's capital to mourn the only leader many here have ever known.
Chavez starb 2013 und zu dem Zeitpunkt ist der Ölpreis bereits gefallen und die Wirtschaftskrise in Venezuela hat bereits eingesetzt. Damals kam Maduro an die Macht und hat alles dazu getan, damit die Wirtschaftskrise noch schlimmer wird. Er hat eine katastrophale Wirtschaftspolitik betrieben. Er hat diesen riesigen Ölkonzern, staatlichen Ölkonzern, noch wirklich an die Wand gefahren, hat überall nur seine Leute eingesetzt, die unfähig waren. Er hat mit Preiskontrollen, mit allen möglichen Mitteln das Unternehmertum, das es gab, zerstört. Und Venezuela, das eines der reichsten Länder Lateinamerikas sein könnte, ist heute praktisch fast das Ärmste. In einer katastrophalen wirtschaftlichen Lage und ein Viertel der Bevölkerung ist geflüchtet, ist ins Ausland gegangen, ist nach Brasilien und andere Länder gegangen. Das heißt, ein Großteil der Menschen haben gesagt, sie halten das nicht mehr aus. Die, die geblieben sind, haben keine Möglichkeit, haben keine Wahl. Mit allen möglichen Mitteln, auch repressiven Mitteln, ist er gegen die Opposition vorgegangen. Es wurden ihm massive Menschenrechtsverstöße auch von der UNO vorgeworfen. Also er ist eindeutig nicht nur ein Autokrat, sondern auch ein brutaler Autokrat, der halt Wahlen dieser Art verwenden wollte, um so tun zu können, als wäre er noch immer legitimer Präsident.
Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt da diese Bilder sehen von den Straßen von Caracas zum Beispiel, von vermummten Menschen, die demonstrieren und sich fast schon Straßenschlachten liefern mit der Polizei, dann ist das für dich nachvollziehbar, dass das keine Ausnahmen sind, keine Randgruppen, sondern dass die Bevölkerung wirklich unzufrieden ist mit dem Leben in Venezuela.
Bis auf diese kleine Elite, die sich unter Maduro noch wirklich bereichern konnte, die auch von diesen wirtschaftlichen Verzerrungen profitieren konnte, die große Mehrheit ist höchst unzufrieden. Die wirtschaftliche Lage hat sich in den letzten Jahren ein wenig verbessert, weil Maduro diese harte Hand des Staates ein bisschen zurückgezogen hat, ein bisschen mehr privates Unternehmertum zugelassen hat. Und so ist die Versorgungslage zumindest ist besser geworden. Viele, viele Jahre gab es in Venezuela praktisch nichts zu kaufen, weil sie auch keine Devisen hatten, um Importe zu bezahlen. Jetzt sind angeblich, was berichtet wird, die Geschäfte wieder voll, aber die Menschen haben kein Geld, um sich all das zu kaufen.
Es erinnert alles ein bisschen an Kuba, auch ein sozialistisches Land.
Es ist sicher nicht der Sozialismus oder auch der Kommunismus in Kuba wurde in Venezuela nicht mit der gleichen Systematik eingesetzt. Es war immer so ein bisschen eine gemischte Wirtschaft. Dafür die Korruption ist gewaltig, ist eines der schlimmsten in der Welt. Und das andere, was auch in Caracas passiert ist, Caracas wurde zu einem der schlimmsten Städte in Bezug auf Verbrechensraten, also Mordraten, Verbrechensraten. Das Leben wurde in den letzten Jahren auch unerträglich gefährlich.
Hatte denn die Opposition zu Maduro da jetzt auch tatsächlich Pläne oder Überlegungen, das Leben besser zu machen? Oder war das einzige große Argument eben, wir sind nicht Maduro?
In so einer Situation reicht es oft aus zu sagen, wir sind nicht Maduro, wir sind eine Alternative. ja, die rechten bürgerlichen Parteien haben in den Jahrzehnten, wo sie regiert haben, auch oft schlecht regiert. Da gab es auch viel Korruption. Sie haben eine hohe Ungleichheit zugelassen, die ja dann unter Chavez und auch unter Maduro ein wenig verringert wurde oder deutlich verringert wurde. Allerdings nicht, indem die Armen reicher wurden, sondern eigentlich dann die Reichen dann deutlich ärmer wurden oder ins Ausland gegangen sind. Und die Opposition hat sich über die vielen Jahre sehr, sehr schwer getan. Wie können sie mit Maduro umgehen? Es gab verschiedene Versuche, weil diese Wahlen, wo sie angetreten sind, haben sie dann entweder verloren oder aber 2019 gab es eine Parlamentswahl. Da hat die Opposition eine große Mehrheit im Parlament gewonnen. Was hat Maduro getan? Er sagt, ich ändere die Verfassung und entmachte das Parlament. Auch das ist ihm gelungen. Da hat sich damals der dortige Oppositionsführer Juan Guaido hat dann was anderes versucht. Er hat sich zum Präsidenten ausgerufen. Er hat gesagt, ich bin der wahre Präsident, weil Maduro hat die Legitimität verloren. Das ist auch nicht sehr gut angekommen und der ist dann eigentlich damit auch gescheitert, mit diesem ganzen Versuch da auf diese Weise das System Maduro auszuhebeln. Jetzt gab es aber wieder eine sehr populäre Oppositionsführerin, Maria Corina Machado. Und was passiert? Maduro verbietet ihr die Kandidatur unter irgendeinem Vorwand. Als zweites kommt eine Stellvertreterin, wird dann ernannt. Auch der wird die Kandidatur untersagt. Und schließlich haben die Oppositionskandidaten diesen etwas unscheinbaren, nicht sehr charismatischen Diplomaten aufgestellt, Edmundo González.
Quiero decirles con total responsabilidad a todo el pueblo venezolano.
Und da haben sie gedacht, okay, mit dem werden wir fertig werden. Aber die Unzufriedenheit war so groß, dass auch González, der ja auch wiederum die Oppositionsführerin im Hintergrund hatte, gemeinsam haben sie auch den Wahlkampf geführt. Auch er konnte höchstwahrscheinlich die große Mehrheit der Stimmen an sich binden. Und dessen Wahlsieg muss man auch hier auf diese Weise, auf diesen illegitimen und letztlich auch dann brutalen Formen auch negiert werden.
Was eigentlich eine interessante Parallele ist, weil dieser unscheinbare ältere Herr erinnert mich fast ein bisschen an Joe Biden, von dem, wie energetisch er ist. Aber im Hintergrund, wie du sagst, die gesamte Opposition versammelt. Und jetzt sieht es trotzdem so aus, als würde diese Wahl von Maduro, du hast gesagt, gestohlen werden. Wir wissen nicht, ob sich durch diese Aufstellung noch etwas verändert, aber er will auf jeden Fall an der Macht bleiben. Das heißt, wird er jetzt nur noch brutaler durchgreifen, wird er jetzt als eine Art venezolanischer Diktator weitermachen?
Ja, es wird ihm wahrscheinlich keine Wahl bleiben. Ich glaube, dieses Land ist im Aufruhr. Und wenn du einmal diese Proteste, die erste Welle war zwar groß, aber nicht riesig, wenn dann aber mehr und mehr Menschen auf die Straßen gehen, wenn sie dann auch darauf reagieren, auf die Brutalität der Polizei und dann noch größere Proteste kommen, dann kann man es nur noch mit Massenbrutalität, Repression, Gefängnisstrafen und irgendwelchen Vorwänden werden Leute dann verurteilt und ins Gefängnis geworfen, werden dann möglicherweise auch gefoltert. Also ich glaube, Venezuela ist jetzt eindeutig auf dem Weg in die offene, echte Diktatur, wo sich der Anschein der demokratischen Legitimität gar nicht mehr auszahlt, weil das ja ohnehin niemand glaubt. Die Wirtschaft wird sich dann noch weiter verschlechtern. Das wird die Unzufriedenheit weiter fördern und dann wird noch mehr Repression notwendig sein, um den Deckel da drauf zu halten. Aber Maduro muss sich nur umschauen. Er kann nach Nicaragua schauen, er kann nach Kuba schauen, auch zu seinen Freunden in Osteuropa, in Russland und Belarus und sagen, ja, es geht. Wenn man die Instrumente der Macht in der Hand hat, solange man die Eliten auf seiner Seite hat, solange man die einkaufen kann, dass sie auf seiner Seite bleiben, kann man so eine Regierung, ein Regime aufrechterhalten. Der größte Risikofaktor ist wahrscheinlich für ihn nicht die USA. Natürlich hätte er gerne, dass die USA die Sanktionen, die gegen Venezuela verhängt wurden, aufhebt. Und die USA hätte auch immer wieder Anzeichen gegeben, dass sie es machen würden, weil sie am venezolanischen Öl interessiert sind. Auch als Alternative zu anderen Ölquellen. Von sei es Russland, Saudi-Arabien, Iran. Aber jetzt sind die Chancen überhaupt dafür dahin. Aber mit diesen Sanktionen kann Maduro leben, weil ob die Menschen noch ärmer werden oder nicht, ist ihm relativ egal. Was für ihn gefährlich werden könnte, sind sehr wohl die Nachbarstaaten. Also wenn sich wirklich vor allem Brasilien und Kolumbien, die größten und wichtigsten Nachbarstaaten, zusammentun und massiven Druck ausüben gegen eigentlich ihre Art, gegen ihren politischen Stil, und hier versuchen würden, vielleicht andere mächtige Figuren innerhalb des Regimes zu überzeugen, lässt Maduro fallen. Das ist die einzige Chance, wie er gestürzt werden könnte. Aber ich glaube, im Moment hat er doch leider die besseren Karten in seiner Hand.
Für die Menschen in Venezuela sieht gerade alles nach einer Abwärtsspirale aus, nach einem noch schlechteren Leben. Über das Land hinaus habe ich das Gefühl, dass du vorher fast so eine Art autoritäre Achse beschrieben, die es zusammen mit anderen Ländern gibt. Heißt das, so Menschen wie Wladimir Putin haben da jetzt erst recht wieder einen starken Freund auf der Weltbühne mit Nicolas Maduro weiterhin?
Ja, also Maduro war bisher ein Freund Russlands und ein Freund Chinas und ein Freund aller, die gegen den Westen stehen. Das ist so eine anti-westliche Achse, die hier in den letzten Jahren sich auch verfestigt hat. Sehr wertvoll ist es für Putin nicht, ob sie jetzt Venezuela auf seiner Seite haben oder nicht. Im Unterschied zu Brasilien. Brasilien ist ein wichtiger Spieler, ein geopolitischer Spieler in der ganzen Frage, auch letztlich auch beim Ukraine-Krieg. Wo steht Brasilien? Und wenn sich Brasilien klar gegen Maduro stellt, aber dann Putin, sagen wir, Maduro weiterhin unterstützt, könnte es hier zu einer Entfremdung kommen, die für Russland viel unangenehmer ist als die Frage jetzt, ob Maduro Präsident bleibt oder nicht.
Und so hat dann diese mutmaßlich gestohlene Wahl in Venezuela auch einen möglichen Einfluss auf die ganze Welt, auf uns hier in Europa. Erik Frey, vielen Dank für die Analyse.
Sehr gerne.
Hier geht es jetzt gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Wir sprechen über ein sehr schlimmes Verbrechen, das in Großbritannien passiert ist, und über die Polarlichter, die heute wieder über Österreich zu sehen sein sollen. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel mit einem Standard-Abonnement. Mehr Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Vielen Dank für jede Unterstützung und jetzt geht's gleich weiter.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt Sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapid-response.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Southport, einer Kleinstadt im Nordwesten von Großbritannien, hat sich gestern am Montag ein schreckliches Verbrechen ereignet. Ein 17-jähriger Mann ist in einen Tanzworkshop eingedrungen, in dem junge Mädchen zu Liedern von Taylor Swift tanzen wollten. Der Mann hat auf die Mädchen eingestochen, ebenso auf die Eltern, die sie beschützen wollten. Dabei sind mit Stand Dienstag 3 junge Kinder umgekommen und viele weitere Kinder und Erwachsene sind noch immer in einem kritischen Zustand. Zu den Motiven des Täters kann die englische Polizei bis jetzt noch nichts sagen. Sie gehen aber von keinem terroristischen Hintergrund aus und auch nicht von Mittätern. In der gesamten englischen Politik, von der englischen Krone und auch von Popstar Taylor Swift wurde Mitgefühl und Anteilnahme ausgesprochen. Da ist immer wieder von schrecklichen Nachrichten die Rede, von einer abscheulichen Tat und davon, dass alle komplett schockiert werden. Zweitens, in einem israelischen Gefangenenlager soll ein palästinensischer Gefangener misshandelt worden sein. Deshalb wurden nun mehrere israelische SoldatInnen festgenommen. In Reaktion darauf stürmen nun immer mehr rechte Mobs Militärbasen, konkret auch um die festgenommenen SoldatInnen wieder zu befreien. Die israelische Armee hat das scharf verurteilt und die Lage im ganzen Land ist aktuell sehr angespannt. In dem Lager im Süden des Landes werden Gefangene aus dem Gaza-Krieg untergebracht. Menschenrechtsorganisationen prangern dort schon länger Misshandlungen von Gefangenen an. Und drittens, jetzt noch eine besonders wichtige Meldung: Die Polarlichter kommen zurück nach Österreich. Vor einiger Zeit konnte man die bunten Lichter über unserem Himmel ja schon beobachten. Heute am Dienstag könnten sie zurückkommen. Und überhaupt haben wir bis Mitte August gute Chancen darauf. Streng genommen sprechen wir da von einem Sonnensturm vom vergangenen Wochenende, der geladene Teilchen auf unser, also das Magnetfeld der Erde wirft, was dann zu den hübschen Lichtern führt.
Wann ganz genau die Polarlichter auftreten, kann man allerdings nicht voraussagen und es kommt auch darauf an, wie bewölkt der Himmel ist. Also am besten einfach Augen auf oder Augen auf der Standard.at richten, wo es immer die aktuellsten Infos zu den Polarlichtern gibt, zusammen mit allem weiteren zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie, liebe ZuhörerInnen, noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann hören Sie in die neueste Folge unseres Finanzpodcasts Lohnt sich das rein? Da geht es um die Frage, ob es sich noch lohnt, die eigene Wohnung über Airbnb zu vermieten. Lohnt sich das, finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie dem Standard Podcast Team irgendwas sagen möchten, dann schicken Sie eine Mail an podcast@derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform und lassen Sie uns gerne ein paar Sterne da. Vielen Dank dafür. In diesem Podcast haben Sie Audiozitate gehört von folgenden Medien. Der AFP-Nachrichtenagentur von Global News, von einem spanischen Sender namens Kanal 26, sowie von den Medien The Guardian und ABC. Mitgearbeitet haben meine KollegInnen Scholt Wilhelm und Margit Ehrenhöfer. Mein Name ist Tobias Holub und ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt Sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapidresponse.